Du hast doch jetzt was entdeckt, Jana, oder? Jetzt, seitdem du bei mir warst und bei Anni.
Was ich entdeckt habe? Ach, Detlef muss reisen. Ich bin jetzt richtiger Fan davon. Wirklich.
Alle Folgen schon durch, oder?
Nee, weil ich mache das jetzt so langsam, weil ich will nicht alle durchhaben, weißt du? Das ist wirklich ganz schlimm. Ich habe sogar extra dann nochmal meinem Freund die Wien-Folge gezeigt, weil ich wusste, okay, der findet das bestimmt los. Ich habe ihm gesagt, du wirst das, diesen Humor mögen. Er hat mir nicht geglaubt und dann habe ich 5 Minuten angemacht und dann auf einmal neben mir, okay, ist doch gut. Ja, das Witzige ist ja halt, Jule und ich waren ja Dennis besuchen, muss man jetzt nochmal sagen. Und es ist halt genau, wie man sich das vorstellt, ne? Wir haben geguckt, Detlef muss reiten und hier, Matthias und Dingenskirchen.
Hubert die Hochzeit. Matthias
und Hubert die Hochzeit. Ja. Also wirklich, wie man sich wahrscheinlich objektiv vorstellt, wie es ist, wenn man Dennis besucht. Genau das haben wir gemacht.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ja, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Da sind wir schon mittendrin in der Folge. Folge 242. Wir steuern schnurstracks auf die 250 zu. Und zu diesem Anlass, 8 Folgen vor dem großen Sommerfinale, habe ich mir 2 allerbeste Freundinnen eingeladen, die zuletzt im Hause Anni und Dennis zu Besuch waren und im Laufe der Folge bestimmt von ihren Erfahrungen berichten werden, von den sanitären Zuständen, hygienischen Zuständen auch. Hat ja alles Selma schon mal vor ein paar Monaten zu Genüge getan. Hat euch sehr gefallen, habe ich in den Kommentaren gelesen. Das war sehr interessant, wie Selma hier vom Zustand der Toilette berichtet hat und so weiter. Deswegen bin ich gespannt, was da heute kommt. Hier sind nämlich Jana und Jule.
Gumo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr diesmal virtuell wieder bei mir zu Hause seid. Zuletzt auf der Couch geschlafen tatsächlich.
Ja, gemeinsam auch. War auch ein bisschen romantisch, muss man sagen. Und ja, hat mir gut gefallen bei dir zu Hause.
Ja, Jule, deine Yelp-Review, wie geht die?
Ja, also ich fand die Wohnung sehr überzeugend, muss ich sagen, weil ich bin ja auch immer so jemand, wenn ich bei meinen Freunden in der Wohnung bin, dann bin ich immer so am Gucken. Und meistens bin ich dann immer eher enttäuscht, wenn ich gehe. Und ich muss sagen,
sie war auch schon bei mir, muss man sagen.
Ja, bin ich bei dir. Also immer so gammel, also ja, naja. Und das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und ich fand es irgendwie witzig auf dem Klo.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Du, Dennis, du hattest auf deinem Handtuch deinen Namen eingraviert.
Das stimmt.
Das fand ich sehr interessant, ja.
Und auf dem Waschlappen auch, habe ich auch gesehen.
Ja,
genau. Richtig, das gibt mir natürlich perfektes Big Brother Feeling so. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich das habe. Vielleicht mehr im Laufe der Folge zu eurem kleinen München-Aufenthalt. Jetzt müssen wir aber direkt an die News der Woche und nicht nur der Woche, wahrscheinlich News des Jahres. Wir haben ja letzte Woche schon hier zum großen Raab-Comeback uns geäußert. Damals waren die Informationen noch relativ frisch. Jetzt gibt's neue, sehr, sehr frische Informationen. Aber jetzt würde mich natürlich erstmal von euch interessieren, wie ihr diesen Ostern-Marathon an News überstanden habt. Also wie habt ihr das wahrgenommen, dass Stefan Raab mit diesen mysteriösen Videos jetzt wieder zurückgekehrt ist und diesen Boxkampf gegen Regina Halmich angekündigt hat, der jetzt auch tatsächlich im Vorverkauf ist und deswegen offiziell tatsächlich so passieren wird?
Also mein letzter Stand ist ja der Boxkampf. Dennis hat gerade im Vorgespräch angedeutet, dass es da wohl was Neues gibt und anscheinend lebe ich unterm Stein, weil ich hab das noch nicht mitbekommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich habe mich ja schon dabei erwischt, ne, wie ich mich gefreut habe, dass der nochmal was macht. Obwohl ich jetzt objektiv weiß, dass ich ihn wahrscheinlich heute, das jetzt nicht mehr so mein Humor wäre. Das müsste man schon anpassen an die heutige Zeit so irgendwie.
Ja, also ich habe mich auch gefreut, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, dass es wahrscheinlich irgendein April-Scherz oder so ist, weil das ja die Auflösung auch am 1. April war. Und dann war ich extrem ernüchtert, weil ich kannte das auch gar nicht mit diesem Boxkampf.
Oh, du bist ja so jung.
Weil,
also mit Jule ist 12 Jahre alt.
Gefühlt,
weil
ich ja 12 bin.
Das macht so einen Unterschied.
Und ich kannte das nicht. Also ich kann, also natürlich, ich bin mit Raab aufgewachsen und so, aber halt eher
nee,
so.
Ich
würde sagen, sicher.
Doch.
Also, Entschuldigung. Raab hatte doch 2015 doch seinen schon. Abschied, ne?
Ja.
Und da warst du wie alt?
14.
Okay. Dann hast du.
Lass mal durchgehen.
Und deswegen, ich kannte das gar nicht mit dem Boxkampf. Und als es dann gesagt worden ist, war ich so, hä, was ist das überhaupt? Und dann habe ich es gegoogelt, war so, okay, finde ich jetzt nicht so spannend.
Für mich ist es eher auch wie bei euch jetzt nicht so sehr der Boxkampf, sondern eher so dieses, okay, Rabe ist wieder da. Wir werden es alle natürlich anschauen, also völlig klar.
Ja. Ja.
Wobei ja dann seitdem so ein bisschen spekuliert worden ist, das war ja das erste Gerücht, was so die Runde gemacht hat, Stefan Raab wird einen Streaming-Service eröffnen. Und das ist ja sozusagen das Initial-Event, was diesen Streaming-Service irgendwie bespielen wird. Also er macht so einen eigenen Sender mehr oder weniger, wo er dann eigene Inhalte hochlädt und das alles soll hochkant alles sein und so modern und bla bla bla. Das war das erste Gerücht, was irgendwie die Runde gemacht hat. Haben ja auch zum Beispiel unsere lieben Kollegen von Baywatch Berlin haben zum Beispiel auch drüber gesprochen, weil sie sich eben auch gewundert haben, so ist dieser Boxkampf alleine wirklich eine Ankündigung wert oder muss damit noch irgendeine Art von Innovation einhergehen? Und das könnte ja zum Beispiel auch der Verbreitungsweg sein, der bisher ja überhaupt noch nicht geklärt ist. Also es ist ja klar, dass sowohl RTL als auch ProSieben, also auch alle anderen Sender, da völlig aus dem Nichts quasi erwischt wurden. Also die wussten alle nicht Bescheid und RTL hat gesagt, ja, also wenn das dann so wird, dann würden wir uns darum bemühen, dass es bei uns läuft. ProSieben hat auch gesagt, ja, grundsätzlich, wieso nicht? Aber die waren auf jeden Fall nicht involviert in dieser ganzen Geschichte. Und es ist ja überhaupt noch nicht klar, dass es überhaupt im TV laufen wird. Ne? Also noch könnte es auch wieder so ein Bühnenevent sein oder sowas oder halt etwas, was nur in der Halle stattfindet. Oder eben, Stefan Raab denkt sich was völlig Neues aus und er macht stefanraab.de und da kann man eine 20 überweisen und dann bekommt man diesen Boxkampf oder er bringt einen eigenen Streaming-Service an Start oder er, keine Ahnung, ne, also oder er läuft bei Sky oder wo auch immer, ne? Also es ist ja, die Möglichkeiten stehen gerade noch offen. So, oder es läuft auf mehreren Sendern oder was auch immer. Das ist ja gerade noch wirklich das, was die Leute spekulieren lässt, weil sie eben sagen, das alleine ist vielleicht ein bisschen wenig, aber da muss doch eigentlich noch was dazugehören.
Aber auf seiner Kappe stand ja auch diese Buchstaben. Also erst habe ich auch gedacht, vielleicht hat er auch einfach nur, der macht, glaube ich, einfach das, worauf er jetzt Lust hat, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Und da habe ich halt gedacht, ja gut, da hat er jetzt irgendwie Lust drauf und deswegen macht er das. Und wie du gesagt hast, Dennis, die Leute freuen sich über alles irgendwie, was er macht. Hauptsache, er macht wieder was. Aber ja, mittlerweile glaube ich auch eben durch diese Anzeichen, dass da noch was anderes kommt.
Ja, perfekte Überleitung natürlich jetzt zu den neuesten News, die DWDL exklusiv in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vermeldet hat. Da hat sich der Chefredakteur Thomas Lückerath anscheinend umgehört in der Fernsehbranche und hat eben so das, was so überall gemunkelt wird, mal aufgeschrieben. Und da heißt es, dass Raab und Rosemann, also das ist ja das Duo, ne? Die beiden haben eine Produktionsfirma zusammen gegründet, der Ex-ProSieben-Chef Daniel Rosemann und eben Stefan Raab, dass die beiden in Wahrheit etwas anderes vorhaben. Also diesen Boxkampf, den wird es geben, so. Das hat aber mit dieser zweiten Sache nichts zu tun, sondern sie entwickeln gerade ein Konzept, ein sehr konkretes Rettungskonzept für den deutschen Vorentscheid zum ESC, heißt es.
Oh, das finde ich ja toll. Das habe ich mir ja gewünscht.
Oh, Jana strahlt gerade richtig.
Ich habe mir das echt gewünscht, aber habe mir gedacht, das kann halt nicht sein, weil NDR da einfach nicht die Rechte rausrückt dafür. Also, das wäre ich ganz unmöglich. Ich dachte, NDR wird da festhalten und die nächsten 10 Jahre noch irgendwas Neues machen, was dann eh wieder gleich ist.
Das Vorbild soll so ein bisschen die Art und Weise sein, wie das skandinavische Länder machen, wo das ja weitaus breiter, wie ich das immer verstanden habe, ist, wie dieser Beitrag aus diesem Land dann gesucht wird. Das Ziel ist, dass man eben für den deutschen Kandidaten, die deutsche Kandidatin, mehr Rückhalt und mehr Identifikation einfach hat. Mhm. Ne? Also als wenn es nur in so einer Spätabendsendung im Ersten läuft, vor geringem Publikum, wenn da irgendwie die Auswahl getroffen wird, dann denkt man sich immer, ja, was haben die jetzt wieder entschieden? Und es soll erreicht werden, dass man das Gefühl hat, okay, alle haben sich jetzt auf diesen Contender geeinigt und wir sind irgendwie auch hoffnungsvoll, dass wir mit dem irgendwas reißen können. So. Das ist das Ziel. Und die Idee, die konkrete, soll jetzt sein, laut DWDL, dass Stefan Raab und Daniel Rosemann gerne 4 Sender auf einmal dazu animieren wollen, eine Sendung zu machen. Also jeweils auf diesem Sender läuft dann eine Vorentscheidssendung und dann gibt es ein Finale, wo dann aus all diesen Sendern, aus all diesen Vorentscheiden ein Kandidat, eine Kandidatin auserkoren werden soll. Also ARD, ZDF, RTL und ProSieben haben anscheinend dieses Konzept vorgelegt bekommen, die größten Sender, die es gibt. Und die sollen zusammen quasi diesen ESC-Vorentscheid machen. Das ist angeblich der Plan. jeder Sender darf seine eigene Show veranstalten, also wie sie das halt wollen. Ne? RTL macht den RTL-Vorentscheid, ProSieben macht den ProSieben-Vorentscheid und die beiden anderen auch. Das Einzige, was nicht so ganz raus ist, ob das Finale nur quasi dann im ersten läuft oder ob das erste, also die ARD quasi auch nochmal einen eigenen Vorentscheid hat und dann es nochmal quasi ein Finale im ersten gibt. Also ob es 4 oder 5 Sendungen dann letztendlich sind. Genau, aber das ist jetzt mal so die Idee, wie sie DWDL quasi verstanden hat von ihren ganzen Quellen, die sie haben. Und die erste Reaktion der ganzen Sender soll anscheinend sein, interessiert, aber noch unentschieden, weil halt auch, weil halt auch sie sich fragen, okay, was bringt uns das, also was bringt uns als Sender das jetzt konkret, also gerade die Sender, die eben nicht den ESC zeigen werden, ne? Also wenn der ESC weiter im ersten einfach exklusiv läuft, dann fragt sich natürlich RTL, okay, warum genau sollen wir das machen halt, ne? Kann man da vielleicht auch was hinkriegen, dass wir auch die Übertragung des ESC vielleicht auf 4 aufteilen oder so? Keine Ahnung.
Oder der, wo der Gewinner herkommt, da wird es dann auch noch gezeigt oder so.
Ja, das Witzigste aber an dieser ganzen Meldung, was auch DWDL geschrieben hat, ist, dass Stefan Raab und Daniel Rosemann eine Sonderklausel für RTL wohl haben wollen in dem Vertrag. Und die soll wohl explizit sich auf Dieter Bohlen beziehen, dass er nichts damit zu tun haben darf. In dieser ganzen Geschichte.
Kann nicht mehr.
Das finde ich sehr gut. Das beruhigt mich auch außerordentlich, muss ich sagen. Aber weiß man denn, ob dann Stefan Raab da zu sehen ist auch? Oder ist der nur so im Hintergrund, wie bei, also der hat jetzt viele Sachen im Hintergrund gemacht.
Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, dass einer von diesen Vorentscheidssendungen, wo er noch beteiligt war, dass er da auch in der Jury saß, glaube ich, ne?
Ja, ja. Das war ja auch damals zusammen mit ProSieben, Sat.1 und ARD.
Genau, es gab schon mal, dass ARD und ProSieben, Sat.1 schon mal was zusammen gemacht haben, ja, genau. Damals war übrigens auch die Idee, dass es noch breiter wird vom Senderportfolio, die das dann zeigen. Aber hat damals nicht geklappt, stand auch in dem DWDL-Artikel drin. Aber jetzt ist das ganz klar die Idee, dass es eben diese 4 Sender machen sollen. Und man kann ja sagen, okay, ProSieben und RTL, mit denen hat Raab jetzt in letzter Zeit sehr viel gemacht. ARD hat da schon mal zusammengearbeitet, das ist das ZDF, wofür er jetzt noch nicht so aktiv war. Ich glaube, wenn es jemand schaffen kann, dann wohl die beiden. Ne? Also, dass sie diese 4 Sender irgendwie vereinen können, ist jetzt
fände ich cool.
Wirklich eine spannende Idee.
Ja.
Und ich finde auch, das Ziel sozusagen passt zur Idee. Also, ne, wenn man sagt, größtmögliche Aufmerksamkeit für diesen Vorentscheid auf wirklich 4 Sendern, jeder darf das selber suchen, jeder hat auch ein anderes Publikum. Und das kann man dann auch nicht mehr von dem ARD-Publikum, das es dann halt aussucht um 22.20 Uhr, ne, wenn dieser ESC-Vorentscheid läuft, sondern da ist es halt dann wirklich RTL 20.15 Uhr, das sind dann die Leute, die dann ihren Kandidaten aussuchen, dann die ProSieben-Leute und so weiter. Also man hat schon ein gemischtes Publikum, glaube ich, und dementsprechend schon einigermaßen das Gefühl vielleicht, da werden alle mal gefragt. Und am Ende wird es dann das Finale im ersten sein, vermutlich, was dann den Sieger, die Siegerin kürt. Und da hast du dann natürlich auch einen viel größeren Impuls zuzuschauen, wenn du davor schon bei ProSieben für deinen Favoriten abgestimmt hast, dass es dann der auch im Finale im ersten noch dann für sich entscheidet. Also ich finde, das ergibt schon alles irgendwie seinen Sinn. Und ja. Ey, mir ist der ESC jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt wirklich da Stoßgebete sofort Richtung Köln schicke. Ich will nur sagen, macht's doch einfach mal. Macht's einfach. Ist mir scheißegal. Macht's. Ja. Lass den Raab wieder das machen. Let's go.
Ich habe eh so das Gefühl, dass NDR so ein bisschen den ESC-Vorentscheid loswerden will, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, das erste oder das zweite Halbfinale wird doch gar nicht mehr übertragen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, obwohl das die letzten Jahre immer so war, was mega weird ist, also warum? Oder auch zum Beispiel dieser ganze Content um dem ESC, da wurde auch ultra viel gestrichen. Ich weiß nicht, woran es liegt, an Budget oder einfach, weil die keinen Bock mehr haben. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die einfach die Hoffnung jetzt aufgegeben haben und wir wissen ja eh, es wird eh ein schlechtes Ergebnis werden. Das ist ja relativ klar. Und deswegen kann ich mir halt ganz richtig gut vorstellen, dass sie vielleicht dann jetzt dann auch wechseln wollen. Und ich bete wirklich zu allen ESC-Göttern, dass da irgendwas passiert, weil ich habe da einfach keine Lust mehr drauf, wirklich. Ich kann das einfach nicht mehr beim NDR. Ich kann es einfach nicht mehr.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das ein Plan ist, der ARD gefallen könnte, weil sie da ihr Gesicht nicht so verlieren. Ne? Also wenn man sagt, das Finale läuft immer noch im ersten, ihr habt weiterhin irgendwie die Möglichkeit, da jemanden reinzuschicken, aber es wird halt geöffnet auch noch in andere Sender. Da kann man sagen, okay, ihr habt immer noch eine besondere Position, weil das Finale bei euch läuft, aber es ist eben mal jetzt ein anderer Versuch, nachdem es jetzt seit wie vielen Jahren auch immer schlecht läuft mit euch. So, und Raab ist wieder dabei, der bringt nochmal personell da auch einen gewissen Hype mit, so. Ja, und deswegen grundsätzlich, why not, ne? Also ich bin da auch voll dafür und was auch immer uns bessere Vorentscheide, bessere KandidatInnen verspricht, why not, würde ich sagen. Aber apropos ESC, es gibt auch dahingehend große Neuigkeiten, weil wir ja im Prinzip seit einem Jahr, ein bisschen weniger als einem Jahr jetzt überlegen, doch fast schon seit einem Jahr, weil der Abschied von Peter Urban natürlich ungefähr schon ein Jahr her ist, dass es bekannt wurde zumindest, dass wir einen Nachfolger für ihn brauchen, für den legendären Peter Urban. Und jetzt, kurz vor dem ESC, einen Monat ungefähr, ist er da, der Nachfolger, den der NDR da auserkoren hat für den ESC als Kommentator. Und es ist kein besonders überraschender Name, es ist nämlich Thorsten Schorn. Ah, Thorsten, okay. Schorn. Ja, sagt dir was, Jana, ne?
Ja, da sagt mir was durch Stern-TV und so. Da haben wir, glaube ich, schon öfter mal.
Stern-TV?
Doch, ich glaube, das hat doch, da war was. Oh Gott, was das hat das häufig, ich erinnere mich, wie Günther ja auch gesagt, mit Thorsten Schorn. Als Brecher so, halt,
so als
du?
Reporter?
Ja, ja, oder halt, oder die Stimme, der die Stimme oder so. Eins von beiden.
Ach so.
Bei den Beiträgen auf jeden Fall.
Er vertont ja ganz viele Sachen, aber auch als Stimme von Shopping Queen zum Beispiel natürlich.
Ja, stimmt.
Das ist auch Thorsten Schorn. Und aber jetzt in den letzten Jahren natürlich super präsent auch vor der Kamera gewesen als Spielleiter bei Denn Sie wissen nicht, was passiert.
Ne? Siehst du, da sind wir wieder bei Kabine. Günther Jauch. Ich sag doch, der hat irgendwas mit Günther Jauch am Hut.
Ja, man.
Er ist natürlich auch für den ESC-Fan kein Unbekannter, denn schon beim diesjährigen deutschen Finale und auch bei weiteren Sendungen rund um den Song Contest war er quasi als Offsprecher dabei und 2011, schon eine Ecke her, schreibt die DWDL, war er auch für das tägliche ESC-Magazin Show für Deutschland im Einsatz. Also er ist schon seit langem auf jeden Fall in Diensten des ESCs unterwegs und deswegen natürlich auch gar keine Überraschung, dass er es jetzt macht. Er war ja mit Sicherheit der wahrscheinlichste Kandidat auf die Nachfolge und jetzt ist es auch, ich finde den in Ordnung bei Denn Sie wissen nicht, was passiert. Ich mag seine Stimme und das ist ja für einen Kommentator schon mal nicht so unsinnig, wenn man die Stimme gut findet und traue dem auch zu, was beim ESC ja wichtig ist, dass er das einigermaßen staatstragend und respektvoll gegenüber allen Ländern, allen Kulturen macht und so weiter. Und ich glaube, das kriegt er hin.
Ja, ich hätte es aber auch schön gefunden, wenn Theresia Fischer das gemacht hätte, weil sie so schön vorlesen kann. Die hätte das bestimmt ganz schön moderiert.
Der neue Beitrag von Bulgarien in diesem Jahr.
Nee, auch so recht schlecht gelesen, aber total betont. So total.
Ja,
ja, hätte ich gut gefunden.
Leider nicht. Überhaupt aber keine Frau, ne? Hätte man jetzt auch sagen können, nach Ewigkeiten.
Oder ein Duo.
Von Peter Urban. Oder ein Duo oder irgendwas Extrovertierteres. Irgendjemand, irgendein Star oder so. Habe Kerkeling, Thomas Hermanns, ja, Jan Böhmermann, was weiß ich. Es gab ja einige Promis, die es auch durch...
Wäre mal weniger einschläfern vielleicht. So.
Ja, die Frage ist, will man das?
Ja,
ne? Also will man,
Engelke wäre cool gewesen.
Aber will man einen Hauptdarsteller als Kommentator haben? Der soll ja nicht so sehr im Zentrum stehen, sondern eher der ESC an
stimmt.
sich.
Ja, ich glaube nicht, dass das schief geht. Ich glaube, das ist so eine recht sichere Wahl. Da wird sich keiner beschweren oder irgendwas. Dieter Bohlen wollte auch, aber wurde rausgeschrieben aus dem Vertrag.
Mit Klausel. Klausel, ja. Genau. Sonderklausel. Fernsehen für alle Stempel geeignet. Können wir ihm den verleihen, oder?
Nee, würde ich noch nicht sagen. Mal gucken. Erstmal abwarten, den ESC.
Und jetzt gehen wir zum Kampf der Reality Stars, zum großen neuen Trash-TV-Format in diesem Frühsommer, kann man fast schon sagen. Für uns auf jeden Fall eins der absoluten Lieblingsformate. Also ich war schon sehr hyped jetzt wieder, dass es losgeht. Wir haben die neue Staffel, neue Promis und wir gehen einmal durch diese erste Folge durch. Ja, ich würde es aber ganz gerne machen, weil ich habe mitbekommen, dass Jana auch Notizen hat. Deswegen willst du uns so ein bisschen durch die Folge leiten,
ja,
was du dir nach und nach aufgeschrieben hast.
Notizen sehr auf mich. Das, mal gucken, ob ich das hinkriege.
Mach's gut.
Ja. Okay, also man kann ja sagen, die wurde ja gesplittet, die erste Folge. Teil 1 dauerte aber schon anderthalb Stunden und Teil 2 auch.
Ja, das ist überhaupt die Frage, ne? Woran liegt das? Weil es ist ja trotzdem ja. eine Folge. Und jetzt kann man sagen, will RTL Plus gerne, dass wir uns einen zusätzlichen Werbespot anschauen, was ja die Folge hat, ne?
Ja, ich auch.
Aber was meine Schätzung ist.
Ich schätze.
Haben Sie vielleicht aus der Marktforschung gesehen, ja, lange Folgen sind für unser Publikum nicht so attraktiv.
Das glaube ich eher.
Ne? Mhm.
Und ich glaube auch, dass es gibt ja auch andere Formate, wo das teilweise auch wirklich so ist, dass die erste Folge einfach nur die Leute vorstellen und das war dann die Folge. Dann ist es mir doch lieber so, dass man dann noch direkt ein bisschen richtigen Content hinterherhängt.
Du dachtest jetzt an unsere Reality Backpackers zum Beispiel. Ne?
Ich habe ein Trauma davon. Ja.
Ja, das Trauma wird gleich wieder zurückkehren, ne? Also.
Genau, ich wurde retraumatisiert, kann ich jetzt schon mal direkt sagen, weil die KandidatInnen wurden vorgestellt. Da kam als erstes Tanja Tischewitsch. Da muss ich immer dran denken.
Nee. Stopp. Also das widerspricht meinen Aufzeichnungen.
Das war die Uschi Glas Sohn. Oder bin ich jetzt?
Ja.
Okay, ich habe Tanja als.
Ja, das steht doch auch bei dir da, oder?
Deswegen weiß ich ja auch nicht.
Geil, läuft gut.
Ja, gut.
Also als erster kam Ben Tewak an.
Okay, Uschi Glas Sohn.
Danach kam Tanja an.
ja. Da habe ich in Klammern geschrieben, juckt mich jetzt nicht so. Finde ich schon mal gut. Dann kam als zweites die Tanja Tischewitsch. Da muss ich immer dran denken, wenn ich auf Arbeit, muss ich immer die Tische wischen. Und da denke ich ungelogen jedes Mal Tanja Tischewitsch. Richtig dumm.
Steht das auch bei dir genauso in den Aufzeichnungen, oder?
Nee, da steht Tanja in Klammern, die lieb ich. Die finde ich gut.
Finde ich gut.
Bei mir steht dabei widerlicher Ausschnitt aus Alles, was zählt, habe ich hier aufgeschrieben.
Ja, das habe ich aber auch gedacht. Jule und ich sind ja Soap-Ultras, aber wir gucken nur GZS-Titel unter uns. Deswegen, die war ja bei Alles, was zählt und die haben wir leider verpasst.
Ich kriege nie genug.
Und dann die ganzen Rückblenden.
Oh Gott.
Das weiß man irgendwie trotzdem.
Ja.
Dann kam auf jeden Fall mein Liebling, der Kevin. Da habe ich einfach nur 5 wütende Smileys hinten dran gemacht. Hasse ihn, Tanja mag ihn, Fragezeichen. Nervt direkt wieder, weil er sich aufregt, dass oder das anmerkt, dass Uschis Sohn nicht trinkt. Das steht in meinen Notizen.
Ich suche nicht die Sendezeit. Die Sendezeit sucht mich.
Oh mein Gott.
Den ich mittlerweile in 12 verschiedenen Varianten auch schon gehört habe.
Aber es stimmt halt auch einfach überhaupt nicht.
Nee.
Also,
und ich kann mich in 3 Buchstaben beschreiben, tough.
Ich kann nicht mehr.
Muss ich nichts so sagen, der nervt mich. Ich möchte einfach nicht über ihn reden, wenn das okay ist.
Ja, ich glaube, wir müssen auch gar nicht so furchtbar viel in Folge 1 über ihn reden eigentlich. Ne? Also ich glaube, wir kommen gut darüber hinweg. Aber ich stimme dir völlig zu. Also ich habe es ja auch schon, wir haben es ja beide bei Good Luck Guys war es. Ne? Ich bringe es immer durcheinander. Backpackers und Good Luck Guys.
Ja, der war überall immer die Sendung, die ich gucke.
Das ist so geil irgendwie, dass Jana immer diese Kacksendung guckt. Auch hier Charming Boys, da war er ja auch, hat sie ja auch geguckt.
Ja,
Prince Charming
aber das war keine
auch
Kacksendung,
mit
das war witzig. Aber er
aber da haben sie den Ausschnitt auch nochmal gezeigt, ne? Ja. Diesen einen Ausschnitt, wo er auch diesen einen Typen so krass gemobbt hat.
Ja. Als nächstes kam auf jeden Fall Noah, heißt er, den kannte ich jetzt nicht. Da habe ich einfach nur geschrieben,
Noah Bibbel.
Quoten-TikToker. Der, also ich finde nämlich, mittlerweile muss immer irgendwie ein TikToker mit dabei sein oder eine TikTokerin, weil das irgendwie, ich glaube, die wollen am Zahn der Zeit einfach sein. Und nachdem jetzt Tim auch im Dschungel war, habe ich das Gefühl, das kommt jetzt immer mehr.
1,1 Millionen Follower verraten aber, dass er gut ankommt und auch Bock hat auf die Reality-Welt. Also so zumindest hat es geklungen in allem seinen Sachen. Auch später in der Folge hat er immer wieder gesagt, so, ich bin jetzt hier und ihr müsst damit umgehen, ich bin jetzt hier. Und ne?
Ich fand den auch sympathisch, muss ich sagen. Also der ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ja, dann kam auf jeden Fall Elsa. Kennt man von GNTM, habe ich nur geschrieben. Kennt Falco nicht, Fragezeichen. Wohnt aber in Wien. Also das muss man echt erstmal schaffen. Weil selbst wenn man da nur zum Urlaub ist, sieht man an jeder Ecke Falco Musical. Falco hier, Falco da. Also.
Aber in erster Linie sieht man in Wien natürlich Hausdächer. Man sieht einfach nur Hausdächer.
Da musste ich wieder lachen, als ich das Detlef-Video wieder geguckt habe.
Schön. Ja, aber Elsa, natürlich kennen wir auch, Jule von Forsthaus Rampensau natürlich.
Und Gina Lisas Hochzeitsglocken, würde ich auch richtig
natürlich,
sagen.
Natürlich, ja, absolut.
Sie war auch das auf dem legendären Junggesellenabschied und bei der legendären Party von Jogo dabei.
Wie viel Drama gemacht, Punkt.
Ich habe einen extremen Softspot für sie.
Die ist halt noch sehr raw, ja. Ne? Ja. Die ist halt sehr noch ohne Filter, ja. und sehr jung auch, ne? Die ist ja gerade erst 19 geworden, ja. Und haut da manchmal einfach so raus und weiß auch sehr wenig, muss man auch sagen. Ne? Die ist jetzt nicht so ultra weit vorne im Wissensgame.
Ja, für diese Sendungen eigentlich perfekt, ne? Diese Mischung.
Ja, wirklich.
Das stimmt.
Ich sehe sie auch im Dschungelcamp, muss ich sagen.
Ja, da wird die auch sein, da lege ich mich fest.
Weil ich denke mir so, ich gucke ja auch jetzt gerade intensiv GNTM und ich finde aber bis jetzt noch keinen Kandidat dabei in dieser Staffel, wo ich dachte, ja, der muss ins Dschungelcamp, und bei Elsa sehe ich das zu 100%.
Dann kam der Trecker King, der Keno. Den kannte ich jetzt auch nicht. Der ist bekannt, weil er ein virales Trecker-Video hochgeladen hat. Habe ich in meinen Tonnotizen stehen. Ja. Den fand ich irgendwie cool.
Der Schwatten Friesenjung. Nee, so heißt er doch. So ist doch sein Name.
Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen.
Das ist doch sein Name, oder?
Das habe ich nicht wahrgenommen. Das mit dem Friesenjungen, ja.
Ich auch.
Weil dann ja natürlich direkt das Lied kam auch. Aber
ja, natürlich. Da muss ich auch wieder Jana denken. Ja. Als Friesenjungen kam.
Ja, aber der gefällt mir irgendwie. Der ist immer am Lachen. Der sieht doch so fröhlich aus. Und der ist
das
irgendwie
bist du
so,
einfach.
So. Der hat so einen Charakter. Das gefällt mir, glaube ich.
Und danach kam sie.
Dann kam sie. Theresia, wieder eine von GNTM.
Ja.
Und da habe ich nur geschrieben, lange Beine. Und sie freut sich. Das hat sie ganz laut betont.
Es soll losgehen, es soll losgehen, es soll losgehen. Das habe ich auch aufgeschrieben.
Und sie liest unglaublich gerne vor. Sie liebt es vorzulesen.
Ja, das haben wir auch gelernt.
Kann sie auch sehr gut. Deswegen, wie gesagt, wäre für mich der neue Peter Urban geworden. Aber ich darf ja nicht aussuchen. Leider.
Also sie hat auf jeden Fall in dieser Reality-Branche gibt es keinen wie sie. Das würde ich mal sagen. Sie hat absolut Alleinstellungsmerkmal an Klopptheit. Ja. Die ist ja wirklich völlig
die
durch.
Die Nathalie, wir haben geschrieben in der Gruppe mit Nathalie aus diesem Podcast.
Ja, also nicht mit mir.
Nee, mit Nathalie. Und die hat ein schönes Zitat gesagt, die ist irgendwie Baby und Greis gleichzeitig, so in einer Person. So manchmal ist die wie so, wirkt die wie so ein kleines Kind. Und aber wie sie sich ausdrückt, wie so eine alte Frau manchmal, so eine, da will sie so weise klingen, glaube ich.
Ja.
Das ist irgendwie eine.
Ja, ich glaube, das färbt wahrscheinlich ab von ihren ganzen Beziehungen zu relativ erfahrenen Männern.
Ja,
oder?
Das kann
wahrscheinlich,
ich auch gut
vorstellen. Also, sie pendelt ja eh zwischen jung und alt ständig, auch beziehungstechnisch, und hat auf der einen Seite das Kuscheltier Herbert, auf der anderen Seite ist sie mit einem Herbert 62 zusammen, also das ist halt.
Ich fand's auch interessant, so die Eigenwahrnehmung, weil ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Hat er dann auch noch mal auf die Hochzeit da. Ja, die war ja schon cringe. Und dann
Cecilia
so,
war
und
das,
da war die total empört.
Das war irgendwie so ein Cringe.
Ja. Nee, wie?
So ein Cringe-Festival.
Wie jetzt?
Ja, und sie hat sich da so extrem von angegriffen gefühlt. Und ich war so, Theresia, hast du das nicht angeschaut? Hast du das nicht
das
mitbekommen?
Das hat mich auch echt überrascht, muss ich sagen.
Aber zu den Beinen noch mal.
Ja.
Also, jede einzelne Szene, in der sie in der Totale zu sehen ist, ist natürlich erstmal lustig. Also das ist schon ein ungewöhnlicher Anblick, den man da sieht.
Ja.
Also dieser kleine Oberkörper verhältnismäßig und dann diese langen Haxen, das ist ja wirklich, es sieht so ein bisschen Jurassic Park mäßig aus. Fast schon, ne? So. Nicht die langen Hälse, sondern die langen Beine.
Ja, aber was war denn das für ein Fuscherarzt? Jetzt mal, also welcher Arzt würde das A machen? Schon, da hört's schon mal auf. B, dann auch noch so, das sieht ja wirklich ganz unnatürlich. Also ich finde halt auch die Form irgendwie sieht total unnatürlich aus. Und dann hat sie ja noch allen so gezeigt, guck mal, hier ist so eine Schraube. Die haben wir einen Willen, die könnt ihr auch fühlen. Guckt mal. Und dann so, nee, danke.
Und dann ist ja Maurice dann so hingegangen. Und dann
ja, das war ihr total wichtig, dass man die Schrauben mal anfasst. Und das ist für mich, also das wirkt irgendwie alles ein bisschen komisch. Ja, dann kam Cecilia, die verfolgt mich auch. Nee,
nein.
Nee. Also nein. Laut meinen Aufzeichnungen kommt dann...
Ach, sie ist Neuankömmling. Valencia kommt am nächsten Tag.
Ja noch. Klar, Valencia, wie konnte ich die vergessen? die unbekannteste, wie rauskam, kann man schon mal sagen.
Valencia ja. Stör.
Ja. Ich kannte die jetzt nicht, aber vielleicht habe ich die auch schon mal irgendwo gesehen und nur nicht wiedererkannt, nachdem sie gesagt hat, dass sie irgendwie überall Operationen gemacht hat, außer an ihrem Penis.
Ja.
Ja, kann sein, dass ich die schon mal gesehen habe und es nicht mehr weiß.
Ja, ich kannte sie schon. Also ich habe das damals nicht geguckt, aber dieses Val und Flo oder Val und Flo in Love, ne? Diese
klingt eigentlich nach einem Format für dich, ne, Dennis?
Das war ja diese Doku, in der sie dann mit Florian West da irgendwie geheiratet hat. Was ich nicht verstanden habe, den Ausschnitten, die man da gesehen hat, warum Florian West zensiert war. Also warum er komplett geblurrt war.
Sie hat doch nichts gemacht.
Das fand ich ein bisschen komisch.
Ja.
Und natürlich hat diese ganze Altersthematik, die wird sich ja durch die Folge auch noch durchziehen. Ja, ja, aber Alter, was jetzt hier offiziell angegeben war, war auf 29 gezogen. Das stand da. Ja. Auf 29 gezogen, ja. Habe ich der Formulierung auch noch nie gehört. Aber
das fand ich auch interessant.
Ja.
Was ich schön finde, ist, dass sie sich hasst mit Kevin. Also, dass die sich so hassen, das finde ich irgendwie witzig, muss ich sagen. Da hat dann wieder Kevin für mich doch eine Funktion.
Und dann kam der spektakulärste Auftritt von allen.
Ja, oh mein Gott. Das war der beste Moment der ganzen ersten Folge.
Der Leonardo DiCaprio aus Deutschland, Maurice, ist erstmal untergegangen bei der Ankunft, hat einen Schiffbruch erlitten, wo dann Kevin auch direkt wieder sauer war, weil er meinte, das wäre ja inszeniert. Da war er direkt wieder, ich fand es einfach nur witzig, muss ich zugeben.
Und Valencia ist auch direkt weggegangen, weil sie meinte, oh, der war kacke zu Ricarda, ich gehe jetzt einfach. Fand ich auch geil irgendwie.
Ja, stimmt.
Ein gebührender Auftritt für ihn. Aber es ist schon krass, was da für ein Wellengang ist, oder? Also,
ja, das aber muss man ja irgendwie. In der Folge,
ich finde das wunderbar. Das hat so viel dazu beigetragen, ja, dass es nicht langweilig war. Das fand ich gut.
Aber dass sie das dann nicht abgebrochen haben oder so, weil es gab ja davor schon mal. Ich glaube, Kevin ist ja auch schon so ein bisschen nass geworden.
Es hat sich hochgeschaut. Also
ja,
im wahrsten Sinne des Wortes immer weiter hochgeschaut.
Ja, es wird immer schlimmer, ja.
Das war dann die Krönung.
Ja.
Ich finde es auch so witzig, dass dann Maurice auch alleine dann in dem Boot war. Also sie kommen ja dann immer zu zweit, damit jemand, der das Boot dann steuert, so und dann so da guckt. Und der war dann weg und dann war dann Maurice alleine. Ja,
der hat erkannt,
Boot,
dass es zu unsicher war, rein, aber Maurice haben sie da reingesetzt.
Wenn man sich jetzt zurückerinnert, wie uns das Format, ich weiß nicht, ob es irgendwo noch der Untertitel ist, aber es hieß ja ursprünglich Kampf der Reality Stars. Schiffbruch am Traumstrand. Das war ursprünglich der Titel.
Oh. Ja, okay. Passt.
Ja.
Aha.
Und das hatten wir jetzt zum ersten Mal.
Der Kreis.
Nach 4 Jahren. Wir haben es damals angekündigt. Ich weiß noch, wie heute. Ich erinnere mich noch. Als wir das Format angekündigt haben, hieß es Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand. Und jetzt schließt sich der Kreis.
Schön.
Danach waren erstmal alle da und sie schauen sich mal um und in der Sala sehen sie dann ja diese Extrawurst, ne, die da liegt, abgesperrt und so. Und da kam auch der Brief, dass diese Extrawurst etwas bedeutet.
Ja.
Und zwar, ein Star wird jetzt diese Extrawurst bekommen. Und zwar, wenn er es schafft, diese Extrawurst die nächsten Tage ständig mit sich rumzutragen, dann ist er safe in der ersten Entscheidung, in der ersten Nominierung quasi. Ja. Und die haben sich dann alle für Keno entschieden. Keno darf
der
Wurstboy sein.
Muss man ja sagen, sie wussten ja nicht, was sie da entscheiden. Ja.
Genau.
Sie hieß nur, der kriegt die Extrawurst. Und ich glaube, dass die alle so ein bisschen dann, die meinten ja, ich will die auf gar keinen Fall, weil die dem Braten nicht getraut haben. Mhm. Und das fand ich dann schön, dass RTL diesen Braten, glaube ich, auch gerochen hat, dass die so denken werden. Und die dann jemanden wählen, der sich nicht so auskennt. So ein bisschen unter den Bus geworfen und dann ist der jetzt einfach gesaved.
Danach wurde weiter das Gelände erkundet und was letztes Jahr noch das Redaktionsbüro war, ist jetzt die Chefetage. Das ist jetzt die große Neuerung. Von innen wirklich sehr gut nachgestellt, das Oval Office, ne? Das Oval Office des Trashs. Es gibt anscheinend einen Chef, der wurde zum ersten Mal hier so eingeführt. Also sowas Ähnliches wie Herr ProSieben oder sowas, ne? Also ja, so eine komische Instanz. Vielleicht wird er noch revealed an einer Stelle, kann auch sein.
Ist Stefan Raab, kommt dann raus?
Ja, möglich, möglich.
Ja.
Thorsten Schorn, wer weiß. Und dann kam der TV-Moment dieser ersten Folge, oder? Auch laut deinen Aufzeichnungen wahrscheinlich. Chefetage und dann direkt darunter. Hat mit Valencia zu tun. Die erste Nacht.
Mit Maske? Oh Gott.
Ja, klar, das alles.
Oh Gott, das ist so gruselig gewesen.
Ich weiß gar nicht, was ich witziger fand. Also entweder halt, dass sie wen erschreckt hat, ich weiß es gar nicht. War
Therese? Stimmt. Therese,
oder
ja,
dieses
ja.
Dieses Bild, wie sie da mit ihrer Maske, die so ein bisschen aussah wie von Hannibal Lecter und
also
ihrer Sonnenbrille
wirklich, ganz schlimm.
Versucht hat, ihre Zigarette anzuzünden. Das war für mich auch so ein Bild. Das will ich eigentlich ausgedruckt haben und in mein Badezimmer hängen. Weil es einfach so Perfection war.
Ja, man muss das nochmal erklären. Also, Valencia ist... ja. Sie ist der Meinung, dass sie quasi nicht ungeschminkt auftreten will und zu sehen sein will im Fernsehen. So. Mhm. Und hat deshalb den Plan, dass sie sich abends immer abschminkt und gleichzeitig ihr Gesicht nicht revealen will, ihr abgeschminktes Gesicht, sondern sie will stattdessen eine Maske tragen, so eine Gesichtsmaske quasi, ne? Was man auch so, wenn man so eine Lotion da drauf legt oder was, ne? Hier so eine.
Ja, sieht schlimmer aus. Das sah aus wie so eine Strumpfhose, so eine Feinstrumpfhose, aber nur über den Kopf gezogen und nur die Augen.
Ja, du könntest damit wahlweise entweder in den Massagetempel gehen, als auch eine Bank ausrauben. Ja, also beides würde funktionieren.
Ja.
Face ID würde dich nicht mehr erkennen, auf jeden
Fall. Ja, wahrscheinlich.
Aber ich verstehe auch nicht. Es gibt ja Schminke, die man über Nacht auch drauf lassen kann. Also.
Oder Permanent Make-up vorher.
Ja, das, genau. Oder auch. Es gibt auch so Eyeliner und
oder
alles,
einfach
was passiert über Nacht.
Den Move bringen, den so viele schon gemacht haben und vor allem Olivia Jones beim Dschungelcamp zum Beispiel auch einfach ja, mit echten Karten spielen. Also ja. Das kommt doch eher sympathisch
ja,
als unsympathisch. Das ist doch halt, es kommt doch eher zum Vorteil. Ihre Argumentation ergibt doch schon gar keinen Sinn. Von wegen, ich will mich so dem Zuschauer nicht zeigen. Schatz, der Zuschauer hat dich die letzten 10 Jahre nicht gesehen. Also das ist jetzt, also ob du ihm jetzt 1 oder 2 oder 5 Gesichter von dir zeigst, ist wurscht. Ist doch erstmal relevant, dass du überhaupt vor der Kamera wieder stattfindest nach 10 Jahren Abwesenheit. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall für mich der absurdeste Moment, den ich zuletzt im Fernsehen gesehen habe, weil das vom Bild her, von der Musik, da haben wir eine Addams Family eingespielt, wie sie dann zum ersten Mal sich so in die Kamera gedreht hat und dieses weiße Voldemort-Gesicht schaut dich an.
Voldemort. Ich fand auch die Reaktion von den anderen KandidatInnen, fand ich auch besonders.
Die haben sich so erschrocken, das war so lustig.
Was ist das denn? Was machst du denn?
Also das war sehr, sehr absurd. War sehr absurd.
Das stimmt, das war gut. Das habe ich mir komischerweise nicht aufgeschrieben. Wahrscheinlich, weil es so obvious war. Das muss man nicht aufschreiben.
Es war so traumatisierend irgendwie.
Nächster Morgen. 2 neue Stars
kommen
an.
Dann kam die gute Cecilia mal wieder, die mich, wie gesagt, auch verfolgt.
Wieder? Deine.
Die verfolgt mich auch. Ist ja, ich bin ja.
Stimmt, die war ja auch dein Patenkind.
Patenkind, genau. Also sie hat so eine Fehde mit Maurice, weil der sich damals für eine andere entschieden hat in einem anderen, was war das nochmal für ein Format?
Aito.
Aito. Und deswegen haben die so ein bisschen, so ein Konkurrenzkampf in Anführungsstrichen eher. Also es wirkt jetzt nicht so, als würden, also die sind jetzt nicht wirklich zerstritten. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. Ja, ansonsten hat man oft gesehen, da wird nicht mehr viel Neues, glaube ich, kommen. Aber wie gesagt, die Kombination mit Maurice finde ich, glaube ich, ganz witzig.
Ich auch. Also ich muss sagen, ich fand so, Cecilia in dieser ersten Folge sehr gut und sehr wohltuend für das ganze Ding. Irgendwie, die hat die richtige Energy und ist nicht so unsichtbar wie im Dschungelcamp und profitiert jetzt auf jeden Fall davon, dass Maurice da ist, mit dem sie irgendwie was zu tun hat. Und ansonsten auch, dass sie auch so ein paar Mal zeigen konnte, dass sie schon auch Gegenworte gibt. So mit Elsa, glaube ich, ist jetzt nicht die allerbeste Freundin und so, kommen wir auch gleich dazu. Aber also ich finde, sie konnte ihre Stärken voll ausspielen in der ersten Folge.
Jo,
direkt.
Das stimmt. Ja, und dann kam noch Calvin Kleinen, der natürlich.
Moment, bist du der? Ist das deine Firma, Calvin Klein?
Nein.
Gut.
Deine Firma.
Ihn musste ja kaum einführen. Und er wusste auch, fand ich sehr schön, diese Einführungsmatz kaum, wie er sich selber noch erklären soll und wie er jetzt in dieses 10. Format reingehen soll mit, ja, einfach abgehen, Alter. Ich will einfach hier ein bisschen losgehen, mit Frauen reden und einfach nur loslegen und ich will jetzt hier reingehen und bin motiviert und so. Er hatte nur so absolute Standardfloskel, weil er natürlich alles schon 30 Mal rausgehauen hat. Aber er schafft es dann trotzdem immer wieder, da völlig authentisch für mich immer reinzugehen. Ja. Also er ist ja nie eine Rolle eigentlich, ne?
Ja.
Er ist ja immer er selbst und obwohl es so einen Kult um ihn gibt, finde ich, kultet er sich nicht so sehr selbst ab, wie man vielleicht denken würde.
Ja.
Mir kommt es mir so vor, als würde er gar nicht so sehr die Aufmerksamkeit suchen, sondern als würde in dieser ersten Folge macht er eigentlich gar nichts Spektakuläres so groß. Ne? Er ist trotzdem super präsent, aber vor allem, weil er 5-mal hintereinander aufs Klo geht. Und sonst ist ja in dieser Folge nicht so wahnsinnig viel los mit ihm eigentlich.
Stimmt. Ja, ich fand ihn auch, muss ich sagen, echt sympathisch bis jetzt in der Folge.
Ja, ich fand es ein bisschen komisch, dass er sich seine Hände nicht wäscht.
Oh, das fand ich sehr verwirrend. Ja. Das fand ich auch
irgendwie. Also da war ich so,
Dennis,
okay, du wäschst dir nie die Hände.
Fällt mir gerade auf, also als wir bei Dennis waren, habe ich eigentlich auch nie, wenn er auf dem Klo war danach, das Waschbecken gehört, muss ich jetzt mal
was sagen. Ist das denn hier? Was ist das denn für ein komisches?
Ja, mein Pimmel ist sauber.
Ja, diese ganze Klo-Geschichte erklärt sich ja jetzt, indem wir zum ersten Bestrafungsspiel kommen, die Bundes-Reality-Wahl 2024. Relativ easy, ne? Es gibt immer Fragen und man muss sich dann, oder die Stars müssen sich selber dann in Dreierteams immer wieder ranken quasi. Da gibt's dann so Fragen wie, mit wem würde man gerne intim werden und zur Wahl stehen dann irgendwie Cecilia, Calvin und noch jemand. Und dann müssen die Stars ein Ranking abgeben und das dann abgleichen mit dem Publikumsranking quasi. Ja, ich habe mir da jetzt nicht wahnsinnig viele Sachen aufgeschrieben, ehrlich gesagt.
Ich habe auch nichts aufgeschrieben, nur Strafe gleich funny.
Ja, also davor noch vielleicht eine Sache, dass ich eine sehr geschickte Frage fand, und zwar Praktikum bei Annalena Baerbock. Wer würde am besten geeignet sein?
Ja.
Weil es ist eine weirde Frage. Also ich wüsste auch nicht von uns dreien. Wer ist hier am besten geeignet für ein Praktikum bei Annalena Baerbock?
Dennis.
Nee. Doch. Wahrscheinlich
nicht. Aber Jan und ich nicht reden wollen.
Ja, genau. Einfach von der Persönlichkeit her.
Ja.
Und von der ganzen FFA-Gruppe könnte ich mir Janske richtig gut vorstellen. Ich weiß nicht, warum.
Ja.
Ja.
Oder Sam?
Ich glaube, die könnte sich dann bestimmt Anni über irgendwelche Hamburger Clubs unterhalten.
Ja, aber würde das Publikum genauso sehen, ist die Frage. Ne?
Ja.
Das war natürlich lustig, weil der Großteil natürlich nicht weiß, wer Annalena Baerbock ist. Das kommt natürlich dazu.
Das fand ich auch ein bisschen
nur erschreckend. Theresia weiß es eigentlich mit ihrer Altersschleue, die sie ja hat, natürlich. Cecilia hat zum Beispiel gesagt, keine Ahnung, wer Angelika Bergbauer ist. Also,
das habe ich mir auch gefragt. Stimmt, das habe ich auch aufgeschrieben.
Cecilia.
Angelika Bergbauer. Das könnte halt voll gut auch eine Politikerin sein, ne?
Name her. Oder halt so 90er-Jahre Talkshow-Host.
Ja, stimmt. Ja.
Britsch und Bergbauer.
Ja, aber den Rest können wir gerne abkürzen, weil sie haben dann das Ziel eben nicht erreicht, ne? Also die Strafe war dann, dass sie, ein bisschen schwer zu erklären, aber sie dürfen nur in einer Gruppe zum Klo gehen, die gemeinsam das Alter 155 Jahre erreicht, ne? Also, ne, wenn wir drei jetzt zum Klo gehen würden, wir sind alle 19, würde das zum Beispiel nicht ausreichen,
ja, genau.
Richtig, um dieses Mindestalter zu erreichen, so. Und das hatte dann eben witzige Momente zur Folge, weil sie dann natürlich irgendwie jemanden einführen mussten, der das kontrolliert auch. Also so ein Klomann, der dann da saß und da auf
toll.
Diesen Stühlen dann immer.
Ja, das war ein Crush.
Ja. Fandest du toll?
Ich fand den witzig. Ich weiß nicht warum, der war so unbothered.
Witzig?
Ja, ich fand den witzig, einfach weil ihn das alles nicht gejuckt hat und er war irgendwie witzig. Fandst du nicht?
Ja, ich auch. Ich fand überhaupt die ganze Strafe witzig, weil
es drückt! Es drückt!
Gerade bei Calvin, weil das war einfach so geil, dass er, also so zumindest wurde es geschnitten, die ersten drei Klogänge einfach mitgemacht hat und immer wieder so mitgeschleppt wurde von dem, ach Calvin, ich bräuchte die doch ganz kurz. Und er kommt gerade vom Pissen, geht zurück über diese hohe Treppe und direkt wieder, ach Calvin, würdest du kurz noch mitkommen? Und er, okay, ich bin dabei. Und auch keine Widerworte. Und wie gesagt, das ist ja dieses Ding. Er spielt da keine Rolle. Er spielt da nicht irgendwie, spielt sie nicht groß auf, sondern er ist einfach witzig, indem er so auch wieder unbothered ist. Ne?
Ja.
Und das fand ich sehr schön. Also
Das stimmt.
Ich finde, er hatte einige schöne Momente auf jeden Fall.
Ich fand es auch gut, wie der Klohmann da saß mit dem Taschenrechner. Das habe ich sehr gefühlt.
Ja. Irgendwann ist diese Strafe dann auch wieder vorbei. Davor kommt natürlich noch Starblitz und die Wand der Wahrheit. Und sie müssen sich, auch das ist ja mittlerweile in der 15. Ausführung, aber nach Prominenz ranken quasi.
Ich
ne?
finde es auch immer wieder
mal
gut,
wieder hier.
Ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich
es ist so easy, Stress zu erzeugen. Das kann nicht sein, dass man das nach 15 Jahren Trash-TV immer noch schafft, mit dieser Frage alles durcheinander zu bringen.
Ich finde es echt gut. Mal gucken, wie lange das noch gut geht.
Ja, und da war es dann so, Cecilia versus Maurice war so ein Ding, ne?
Aber auch eher
dass
so
die beiden voreinander jeweils stehen wollten gerne. Ja. Aber alles so ein bisschen im Gag. Ja. Aber wer es nicht so im Gag auf einmal gesehen hat, war Elsa. Die ist da so ein bisschen aus der Haut
aber wirklich auf einmal
gegangen.
Ja.
Und vor allem fand ich witzig, was den Ausschlag gegeben hat, war ja Keno. Weil Keno hat irgendwann gesagt, ey Leute, das ist ja wie im Kindergarten, dass wir uns hier deswegen streiten. Ja. Und dann auf einmal kam Elsa.
Ja.
Und sagt so, ey, du kannst hier nicht einfach eine Wand anstarren. Das ist hier eine Show. Ich sehe Maurice an zwei. Und dann hat sie auf einmal so ihre Platzierung rausgeballert. Und dann, ich sehe Maurice an zwei, sonst kenne ich hier keinen Punkt. Sonst kenne ich hier wirklich keinen Punkt.
So. So gut.
Ja, das hat mir auch.
Sie so diese random Ausbrüche hat einfach. So. Kann man gar nicht vorher irgendwie predikten.
Cecilia als jetzt mittlerweile schon erfahrenere hat das dann ein bisschen unsouverän gemacht, dass sie dann darauf eingegangen ist und sich da so ein bisschen drauf eingelassen hat, da so mitzugehen. Aber naja, hat für uns auf jeden Fall ja ein paar Stresspunkte gebracht, die wir gar nicht so schlecht fanden wahrscheinlich. Das Ranking war dann natürlich noch spannend. Also wie wurde dann letztendlich abgestimmt? Sie hatten gar nicht natürlich so viele richtig laut Publikum am Ende. Valencia, die unbekannteste, noch hinter Keno, was spannend ist, weil Keno würde ich sagen, außerhalb von Ostfriesland, die wenigsten wahrscheinlich kennen. Und die beiden bekanntesten sind Ben, gefolgt von Calvin, Tanja, Theresia, Maurice und
also
dann
Ben
der
hätte ich
so
irgendwie nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er ist doch eine Legende. Ja. Wie Tanja es gesagt hat, so ja, ich auch so, okay. Eben. Das ist der Sohn von Uschi ich Glas. Ich so, ja und?
Calvin und Cecilia mussten mit der Herausforderung umgehen, wen sie denn jetzt rausschmeißen. Ne? Calvin hat es ganz offen gemacht und ist so zu jedem mal hingegangen und hat gesagt, ja, wen soll ich denn rausschmeißen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, das finde ich auch so geil. Ja.
Das alles noch vor dem Safety-Spiel. Müll-O-Tonne, das wir auch schon kennen. Ne? Man muss so zusammengewürfelte Statements auswendig lernen. Man wird dann von so einem Mitarbeiter kurz abgelenkt mit einer Frage, muss sie dann seinem Teampartner aufsagen, weitergeben und der Teampartner muss das Statement dann nochmal vor so einer PK-Wand quasi nochmal aufsagen. Also eigentlich stille Post mit so einer leichten Schwierigkeit, dass einer dich kurz ablenkt. Aber das ist eine unschaffbare eine unschaffbare Challenge für fast alle, muss man sagen.
Ich auch wirklich. Ich glaube, ich könnte das gar nicht, wirklich. Also das wäre
Das ist doch die Tanja-Methode.
Ja, die ist ja Schauspielerin.
Hättest du dir beibringen können.
Ich bin professionell. Nee,
sie hat es doch dann mit den Händen und Füßen, hat sie sich da eine Choreo überlegt.
Das kennt sie ja auch aus der Schauspielerei.
Also das würde ich eigentlich auch machen wahrscheinlich.
Ja, eigentlich doch schlau, das stimmt. Das war gar nicht mal so doof, die Taktik. Aber hat ja auch nichts gebracht, ehrlich gesagt.
Ja, wenn du halt diese kleinen Fehler auch zählst, dann hat es halt fast niemand jemals richtig gemacht. Ja. Mit Ausnahme von Ben und Kevin, die zweimal was richtig gemacht haben und damit gewonnen haben. Ja, und damit auch safe waren natürlich. Ja. Kevin und Cecilia haben danach eben die Challenge, sie müssen jetzt jemanden rausschmeißen. Dann gab es die Stunde der Wahrheit. Und natürlich auch in diesem Jahr führt durchs Programm unsere Moderatorin Kathi Hummels.
Sommer, Sonne, Sa.
Sommer, Sonne, Sala.
Ja, genau so.
So geil.
So einfach ab. Also die liest noch besser ab als hier.
Theresia.
Ich will aber, dass Theresia das moderiert ab nächstem Jahr. Ich finde, sie hat sich sehr dafür qualifiziert.
Aber wie immer habe ich noch ein paar Fragen an euch. Keno. So, diese Nummer. Ja,
Keno.
Also. Ja, wer nervt dich denn am meisten, Kevin? Ganz klar Valencia. So, also diese.
Was? Das ist so geil. Warum? Ja, du nervst halt.
Also ich finde es ja gut, dass wir ehrlich sind, aber müssen wir uns jetzt immer hier die Wahrheit sagen? Und dann hat sich Maurice auch noch eingemischt und dann so, ah ja, hier ist wieder die Sendezeitpolizei. Tatütata, der Maurice-Polizei ist da.
Das ist blöd.
Ja.
Jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt es ja noch nicht eine Nominierung, was ich auch kurz vergessen hatte, dass ja nur eine Person rausfliegt und nicht zwei. Cecilia und Calvin sind die einzigen, die wählen und sie entscheiden sich für Noah Bibbles. Er hat sie nicht überzeugt und hat langweilig derer Meinung nach performt und deswegen haben sie sich für ihn entschieden. Ich liebe ja das an dem Format, ne, dass das wirklich so präsent ist, dieses Entscheidungsgrundlage, wer ist am unterhaltsamsten. Ich habe wirklich das Gefühl, das wird ihnen so krank eingetrichtert, bevor die da einziehen. Leute, es geht hier um Reality Stars. Bitte entscheidet immer nach Langeweile. Und ich finde das unglaublich, wie oft es klappt, dass die auch wirklich danach entscheiden. Ja. Also das wirklich als Kriterium nehmen, wer entertaint am meisten, wer ist am präsentesten, wen hassen wir vielleicht, aber wer bringt der Show Unterhaltung? Das wünscht man sich überall in jeder Show und hier klappt's fast mit Perfektion, dass es durchgezogen wird. Die Tatsache, dass Sarah Knappig letztes Jahr so lange durchgehalten hat, ist wirklich unglaublich im Rückblick. Also die haben sie auch zweimal wieder zurückgeholt, ne, nachdem sie schon rausgeschmissen worden war, aber trotzdem.
Stimmt. Oh mein
Gott.
Ich
musste auch nur so lachen, weil als dann Calvin ja alle gefragt hat in der Runde und da war auch wirklich seine Frage, okay, ja, wer bringt hier die meiste Sendezeit? Wer ist unterhaltsam? Und es würde so bei anderen Formaten ist diese Frage ja gar nicht im Raum. Deswegen finde ich das irgendwie voll geil.
Ich glaube, dass denen halt auch eingetrichtert wird, so, das pusht euch auch, wenn es interessant ist. So, wenn ihr die Interessanten rauswirft, guckt es keiner. Und ich glaube, das ist schon aus egoistischen Gründen, die das dann machen einfach.
Ich bin da weiterhin totaler Fan davon und natürlich auch vom ganzen Format. Nächste Woche dann geht's weiter. Wir reden wieder drüber und Alex Petrovic und Jenny Elvers.
Geil.
Jenny Elvers, bekannt aus Die Passion, werden einziehen.
Sie wurde ja geheilt, deswegen ist sie jetzt dabei.
Wir wollten noch ganz kurz über den Start von The Masked Singer, Jubiläumsstaffel 10 reden. Was war das wieder für ein Spektakel am Samstag? Mit einer Neuerung, das Mysterium ist dabei. Eine Maske wird in jeder Sendung neu besetzt und wird auch in derselben Sendung noch demaskiert. Und ja, Jana, das war doch jetzt, also das war auch was ganz Großes, oder?
Ganz hammermäßig.
Das erste Mysterium.
Ja, ich habe es leider nicht gesehen, das muss ich zugeben. Da muss jetzt Juli Bär ein bisschen übernehmen.
Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie an dem Samstag Zeit, deswegen habe ich es geguckt, weil ich war jetzt auch nicht so gehypt darauf, weil irgendwie, ich bin ein bisschen traumatisiert als ich bei der Aufnahme dabei war, glaube ich ein bisschen. Und ich muss sagen, ich mag die Jury dieses Jahr sehr gerne, also es ist ja Paulina und Rick. Kevin und ich finde, die haben eine richtig gute Chemie zusammen. Und ich fand die halt auch irgendwie ganz lustig und sympathisch. Man hat Gefühl, die haben sich da so voll drauf vorbereitet. Und ich finde Paulina auch sehr angenehm, weil sie halt nicht so drüber ist wie Ruth. Weil Ruth ist schon eine interessante Persönlichkeit. Es gab ja eine Neuerung, und zwar das Mysterium. Also das, die eine Maske, die wo jede Woche ein anderer Promi drunter steckt. Und die auch dann direkt immer demaskiert wird. Unter der ersten Folge, also unter dem ersten Mysterium, war Jana.
Rolando Villason. Wie spricht man das aus? Villason.
Ja, genau.
Aber ich möchte kurz eine Wette abgeben, dass Ruth auf jeden Fall einmal unter dem Mysterium stecken wird.
Also ich habe mich ein bisschen gefreut, weil er halt voll der coole Name ist. Aber da habe ich mir auch gedacht, so vom Promi-Level, das wäre auch jemand, der eigentlich die ganze Staffel hätte machen können. Deswegen wundert mich das ein bisschen sehr. Ja, weiß ich nicht. Aber ich find's halt schade, weil ich dachte halt, dass man diese Chance hat, wenn halt ein Promi da wirklich nur diesen einen Auftritt für den einen Abend da ist, dass es dann wirklich so richtige A-Promis sein könnten. Und ich meine, Rolando, I love you. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht so jemand, der, weiß ich nicht, so busy und booked ist, dass er da nur einen Abend Zeit hat.
Ich glaube schon. Also ich glaube, es ist Rolando Villason, der diese klassische Musik wie kaum ein anderer. Also der ist auch in seinem Bereich auf jeden Fall einer der Top 5.
Okay. Ja gut. Ja,
da könnten echt noch coole drunter sein, glaube ich.
Also er hat sich ja null verstellt, ne? Also es war ja, und ja. Das ist ja auch nicht das Ziel von diesem Mysterium, es muss ja schnell erratbar sein quasi, aber das war ja völlig klar, dass er es ist. Also das war ja überhaupt nach dem ersten Satz wusste doch das jeder, weil von dem Genre hat er nichts anderes gesungen, der war einfach nur Rolando Villazón mit einer Maske auf und hat ja gar keine Art von Rolle gespielt und nichts. Also das war ja völlig klar, dass er es war, das hat mich ein bisschen gewundert, weil dann gibt halt einfach Rolando Villazón einmal mal so ein Konzert und dass es überhaupt eine Art von Rätsel ist, habe ich jetzt nicht gespürt.
Gar nicht. Aber das war ja auch egal, weil ich fand es ja auch ganz gut, dass da direkt nach dem Auftritt ja schon die Demaskierung war.
Ach, echt?
Weil ich hatte irgendwie so Angst, dass sie das dann richtig lang nach hinten ziehen, also bis zum Ende der Sendung. Aber da war es wirklich mysteriös aufgetreten und dann direkt kam die Demaskierung. Ah, deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, weil dann wurde halt nicht so künstlich Spannung weiter nach hinten gezogen.
Und es gab eine weitere Demaskierung natürlich von dem regulären Cast-Member, nämlich dem Couch-Potato.
Ja, was der wurde wieder so dumm ist, weil das so ein cooles Kostüm war und so ein cooler Auftritt. Und die Waschenden, die haben es wieder nicht gecheckt und haben wieder ein cooles Kostüm rausgeschickt.
There's something strange in the neighborhood.
Das war so geil. Entschuldigung. Ich fand's einfach toll.
Ja, ich fand's auch gut. Aber mal wieder hat das Publikum gesagt, nee, wir entscheiden genau wie vor 20 Jahren bei DSDS, wer ist der beste Sänger und so.
Ja, es ist so.
DSDS. Genau, und hat sich jetzt hier dafür entschieden, die Couch Potato rauszuwählen und unter der Maske war Hugo Egon Balder.
Ja. Dennis Müller, 500 Euro für Sie.
Ja. Ja, auch ein cooler Promi. Also ich hätte den halt auch länger noch gesehen. Cool. Aber naja, dann wollten sie ja lieber hier Maria singen hören. Naja.
Maria?
Ja. Von die Passion.
Genau,
Maria.
Du meinst Elgonia, ne?
Elgonia, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall die erste Maske, die ich auch direkt erkannt habe. Also ich glaube, sie ist halt seit letztes Jahr auch aufgetreten. Und die anderen habe ich nicht so direkt erkannt, aber sie, da war der erste Ton und ich habe sofort die Passion in meinen Ohren gehört. War so, es ist Nadja. Ja, genau, das war ein bisschen unspektakulär irgendwie, weil ich hatte, also dieses Elgonia war ja auch die letzte Figur und ich war so, oh mein Gott, so ein schönes Kostüm und es ist irgendwie alles so cool inszeniert und dann war es einfach so ein typischer Song, auch für Nadja und keine Ahnung und man weiß sofort, ja, sie wird auf jeden Fall damit ins Finale kommen, weil sie halt einfach die beste Sängerin ist da im Feld. War ein bisschen ernüchternd.
Ja, aber man muss sagen, ich finde in den letzten Staffeln hat es dann am Ende meistens nicht die beste Balladensängerin gemacht.
Ja, Rara, ne? Ja, also, auf jeden Fall. Ja, gewinnen wird sie, glaube ich, nicht. Aber
das ist ja schon ewig her.
Okay, dann habe ich viel.
Mit Sarah ist schon bestimmt 7 Staffeln her.
Das war in einem anderen
Das kommt
Leben.
So häufig. Ich blick da nicht mehr durch. Mein Gott.
Aber so eine Janet Biedermann zum Beispiel, das finde ich sowas. Ziemlich vergleichbar, weil die war auch sofort erkennbar.
Ja, genau.
Und die ist ja sogar nur dritte oder vierte oder so geworden. Ja. Ne? Obwohl die ja schon die beste Sängerin in dieser Staffel war damals.
Ja, ich glaube nicht, dass sie.
Ja, also Elgonia ist safe. Ne?
Ja,
ansonsten haben wir noch Zuckerwatte, Robodog, Krokodil, Flo, Flipflop und Tapsi der Babylöwe. Wen willst du dann als erstes demaskieren?
Ja, also einmal den Babylöwen, Tapsi, das finde ich auch ganz gut, weil ich habe vorhin nochmal in der Join-App geguckt und ich wusste gar nicht, dass der Tapsi heißt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich gesehen nur als Babylöwen. Aber ich finde es süß. Ich fand auch das Kostüm richtig toll und war so, oh mein Gott, wer könnte darunter sein? Hat dann die Maske angefangen zu singen und ich war so, oh. Naja. Aber der Promi, der sich darunter verwirkt vermutlich, ist natürlich ganz cool. Und zwar ist es, also von den Hinweisen her wird es auf jeden Fall passen, ist nämlich Uschi Glas. Habe ich sehr viel gelesen. Fände ich auf jeden Fall richtig cool.
Bekannt als Mutter auch, von Ben Tewak.
Ja, genau. Und ich dachte mir auch so, irgendwie das safe, dass sie rausfliegen wird. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ganz cool, dass man so einen richtig großen Promi wieder am Anfang hat, so wie bei der letzten Staffel. Aber sie ist ja nicht rausgeflogen. Das war, glaube ich, der größte Schocker für mich in dem ganzen Abend. Weil sie hat echt scheiße gesungen. Also tut mir leid.
Uschi Glas, glaube ich, letztens 80 geworden, oder? Vor einer Woche oder so sogar.
Ja, kann sein, ja.
Jetzt haben wir noch Flipflop.
Ja, Flipflop,
das ist natürlich die Theorie, oder zumindest im Ratepanel wurde geraten, eben Pietro, ne? Könnte das sein?
Ja,
da muss ich nochmal
Das ist natürlich
reinhören.
Quatsch.
Ja, nee, das ist Quatsch. Du hättest Pietro, wir hätten Pietro erkannt. Und da finde ich das auf jeden Fall sehr interessant, weil da auch wieder die Hinweise sehr stark auf diese Person hindeuten, oder zwei Personen eventuell hindeuten. Und zwar sind es die Lochis mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Beide, und das finde ich dann ja wieder sehr belastend. Also, ich weiß es nicht. Also, Janske hat die Theorie, dass sie immer wechseln pro Woche. Ah. Aber von den Hinweisen passt es halt ganz gut, weil da war zum Beispiel der Monstronaut, ne? Iconic Monstronaut, hier Tore Schildermann, war da so in den Indizien. Und der hat zum Beispiel in deren Kinofilm mitgespielt. Und so ist halt die Brücke da entstanden. Und ich habe mir auch so ein paar Live-Videos von den Lochis angeguckt. und es passt auf jeden Fall der Stimme her.
Jule, die neue ja. Ruth einfach.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so, bei den Lochis, da muss ich immer so dran denken, weil die ja aus meiner Nähe kommen und wir mit denen auf Klassenfahrt waren, weil die irgendwelche Cousins, krass, die sind irgendwelche Cousins gewesen von einem alten Klassenkameraden von mir, und in der 4. Klasse sind wir halt auf so Abschlussfahrt gefahren und da waren die einfach mit. Und da waren die halt... Warum
sind die mit?
12 oder 13.
Sind die auch in deinem Alter oder wie?
Ja, die sind ein Jahr älter als ich, glaube ich. Ich glaube, die sind 99 geworden. Und dann, ich kann mich nicht mehr so krass daran erinnern, weil ich glaube, da haben die gerade angefangen, YouTube-Videos zu drehen oder so. Und auf jeden Fall war das so, dass die halt, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber dass die einfach so ein Mädel aus meiner Klasse in eine Grube geworfen haben und das lustig fanden.
Weißt du? Sorry.
Geil.
Ich dachte jetzt wenigstens in ein Loch, Mann.
Und nicht nee. Ja, I wish. Ich hätte auch gerne die in die Grube geworfen. Und dann habe ich noch eine Story. Ein paar Jahre später waren die auf meiner Konfirmation. Also
kannst du mir das noch mutmaßlich sagen, damit das auch rechtlich alles okay ist?
Vielleicht, waren sie eventuell. Oder vielleicht sahen die nur so aus und es waren einfach gar
nicht. Nee, bitte mutmaßlich.
Okay, mutmaßlich.
Das Wort, das wäre wichtig.
Und juristisch. Sie haben mutmaßlich die ganze Zeit in der letzten Reihe gekichert.
Ja, gut, aber das machen ja viele da.
Ja, ja. Aber ich fand's halt...
Das sei ihnen verziehen.
Ja, dass ich sie einfach da gesehen habe. Das finde ich irgendwie... Naja, okay, dann...
Also Flipflop ist ein Lochi oder zwei Lochis,
ja,
genau.
Ja, genau. Ich glaube, die meisten haben auf Roman gesetzt, also in dieser Join-App. Da ist er, glaube ich, auf Platz 3 gerade. Auf Platz 1 ist Nico Santos. Habe ich, also glaube ich jetzt nicht. Dann
ein guter
wieder
Freund
noch
von Ray.
Ja,
würde ich nochmal sagen.
Dann haben wir noch den Robo-Dog. Da fand ich die Performance auch sehr, sehr gut. Und da kann man natürlich denken, okay, ist eine Moderatorin wahrscheinlich. Und da waren die Indizien sehr eindeutig in Richtung Nasa und Eckes, was ich sehr cool finden würde.
Ich habe noch an Nilam Farouk auch gedacht.
Stimmt, ja. Was die Jury gesagt hat, war ja Colleen Ullmann Fernandes.
Ja. Die ich auch schon 14 Mal verdächtigt habe, da irgendwo drunter
stimmt
zu stecken.
Ich habe auch gerade gesagt, die war doch bestimmt schon mal drunter. Nee, sie wurde nur 100 Mal verdächtigt.
Ja, dann wäre auch noch relativ eindeutig, ist es Krokodil? Ist es nicht Monte?
Schuck? Ja, das fand ich auch, och, das fand ich so
oder
nervig.
Oder Knossi?
Weil dieser komplette Indizienclip ja so in so, ja, Game-Optik quasi gehalten war. Und das fand ich so nervig, dass dann danach wieder, boah, Monte wäre geil, das ist safe Monte, das ist Knossi. Knossi streamt gerade, aber das könnt ihr trotzdem bestimmt irgendwie hinkriegen.
So lächerlich. Ich hasse das. Das.
Klar.
Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ich kann es einfach auch nicht mehr. Das finde ich einfach alles so belastend. Von Monte würde halt niemals damit machen. Okay. Und
vor allem, weil
da,
es deutlich zu hören war, ein älterer Mann war, der kurz vorm Kreislaufkollaps stand.
Stimmt. Ja. Und da muss ich aber sagen, Applaus für Janske, weil sie hat es sofort erkannt. Sie hat mir auf WhatsApp geschrieben, hatte so, das ist doch Pumpepunkt. Da war ich so, okay. Und zwar hat sie gesagt, es ist Sebastian
oder?
Krumbiegel, genau. Ja. Und der ist auch so, von den Indizien wird es auch gerade sehr gut passen. Und ja.
Ich habe noch ein bisschen an, ehrlich gesagt, auch Heino gedacht und so, ob das nicht doch auch sein könnte. Aber bin dann zurück zu Krumbiegel und denke auch, dass er es ist. Und fand es auch sehr cool. Also ich mochte den Auftritt eigentlich ganz gern.
Ja, ich auch, ja.
Und könnte mir vorstellen, dass der auch noch mehr zeigen wird in den nächsten Wochen. So.
Ja, ich finde auch so,
dass der ganz wandelbar sein könnte.
Ja, eventueller auch. Also ich kann mir vorstellen, dass er ins Finale kommt und vielleicht auch eventueller Siegerkandidat.
Ja.
Maybe, weiß ich nicht. Dann haben wir noch
Zuckerwatte und Flo.
Den Flo. Und zwar ist das, ich weiß gar nicht, ob die Jury das auch genannt hatte, aber es ist Mirja Böss. Ich fand aber den generellen Auftritt von dem Flo ein bisschen verstörend. Also ich weiß nicht. Ich dachte mir so, ich war die letzte Woche noch krank und ich dachte, ich bin noch irgendwie im Fiebertraum, weil das einfach alles so komisch war. Ich weiß auch nicht.
Ich war in irgendeiner Facebook-Gruppe, in der einen, in der ich nicht rausgeschmissen bin, immer noch von der Masinger.
Ja.
Ich bin dann nach wie vor verbannt in einer dieser Facebook-Gruppen.
Ja,
sehr gut.
Und da wurde schon vor einigen Wochen, also vor Start auf jeden Fall der Sendung, geschrieben, dass Mirja Böß auf ihrer Seite steht, irgendwie diverse Auftritte sind abgesagt wegen einer TV-Produktion am Samstag immer.
Sagen,
und deswegen habe ich halt besonders hingehört und da war der Flo direkt der erste Auftritt und dachte ich, ja, okay, da ist sie.
Also. Genau. Ja, das habe ich dann auch noch nachrecherchiert mit Janske zusammen und dann haben wir gesehen, ja, sie hat alles da verschoben, Samstag keine Auftritte. Es war so wie beim hier bei der ersten Staffel mit Dings Mats Mutzke, bei dem der auch auf Tour war und dann komischerweise waren dann die Tage am Donnerstag, hatte er keine Auftritte.
Ja. Das ist so dumm. Wie kann das in Staffel 10 noch passieren?
Ja, es ist
das,
halt echt
auffällig. Dass da irgendwie steht, wegen TV-Produktion verschoben. Das kann doch nicht sein.
Das ist ja noch, es ist nicht so einfach, dass man die einfach auslässt oder absagt oder verschiebt. Nein, das steht wegen TV-Produktion. Das ist halt echt
mir ja böse, auch eine Ikone peinlich. Für mich. Ne? War natürlich auch bei unserem Fun-Freitag. Bei die dreisten drei.
Das stimmt, ja.
Und auch in der Schillerstraße
ja, klar,
natürlich.
Stimmt.
Oh
stimmt.
Ja, true.
Hin und wieder.
Ja gut, dann haben wir jetzt nur noch eine Maske übrig. Und das ist für mich auch eine Maske, die nicht so eindeutig war, weil die Hinweise sehr krass und auch vom Kostüm Zuckerwatte auf Eni van der Maiklokjes hinweisen. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen zu einfach, weil sie auch dann auch die Zuckerwatte ist. Und klar waren die Hinweise relativ eindeutig, würde ich sagen, bei den anderen. Aber da war das so klar, da dachte ich mir so, das kann irgendwie nicht sein. Und ich habe sie auch irgendwie nicht rausgehört. Und ich war ja damals riesengroßer Fan von dieser, oh, wie hieß die nochmal, diese Show, wo die immer diese Häuser umgebaut haben.
Jo, das habe ich auch immer geguckt. Oh mein Gott.
Das habe ich geliebt.
Ja, ich auch.
Eni war meine Queen.
Ja, sie aber auch für die andere Einsatz in Fair
Eni und Marc.
Ja, ja, genau. Sehr gut. Aber ich hätte auch schwören können, dass Eni schon dreimal dabei war bei der Sendung jetzt.
Auch immer wieder, seit Staffel 1 immer wieder vermutet natürlich.
True, ja. Also ich weiß nicht, ich habe sie nicht direkt rausgehört, aber...
Ich finde aber diese Art von Stimme immer nur schwierigste.
Ja.
Schon seit Jahren. Also diese hohe Frauenstimme, die ist echt schwer, weil es da halt 40 davon gibt, die sein könnten.
Genau.
Und ob das jetzt eine Eni von den Maiklokjes ist oder... eine Paula Lambert, okay, die hat eine tiefere Stimme, aber ne, da gibt es so 50 auf jeden Fall davon, voll. Die es einfach sein könnten und tue ich mich auch schwer. Brauche ich noch ein paar Wochen wahrscheinlich.
Hey, Janske und ich.
Aber finde es halt noch, nicht so ultra spannend.
Ja, also Janske und ich, wir hatten halt noch überlegt, vielleicht Josephine Preuß, aber wahrscheinlich einfach, weil wir es wünschen und weil sie auch so ein typischer Name ist eigentlich dafür. Aber keine Ahnung, also es ist das einzige Fragezeichen, was noch übrig ist. Ich finde, die anderen sind eigentlich relativ klar. Was irgendwie traurig ist, der ersten Folge.
Da muss ich jetzt auch nicht mehr einsteigen anscheinend. Ah doch, da ist ja jede Woche hier.
Das Mysterium.
Das Mysterium.
Ja, das Mysterium noch. Und das muss sagen, das ist echt, was mich doch so daran hält gerade tatsächlich. Also das huckt mich schon ein bisschen.
Vielen Dank auch für Janske, ne, die jetzt quasi indirekt Teil dieser Folge auch war. Und, und natürlich an Jule. Haben wir wieder gut über die Bühne gebracht. The Masked Singer, alle. Fast alle Mysterien sind schon gelöst, außer natürlich das Mysterium, jede Woche neu. Ich habe noch ein paar ganz kleine News, ganz kurz, aber wirklich auch eine Knallermeldung, die ganz kurz vor dieser Folge reingeflattert ist. Und zwar, Elton fliegt raus bei Schlag den Star, was natürlich schon krass ist. Es wurde verkündet irgendwie, dass Matthias Obtenhöfel jetzt übernimmt als Moderator von Schlag den Star. Und kurz darauf hat Elton dann bei sich so einen Post veröffentlicht von wegen, ich bin echt sprachlos, wütend und vor allem extrem traurig, bin enttäuscht und so. Und er hat, er war wirklich extrem sauer und so und hat da auch wirklich das öffentlich gemacht und hat sich da geärgert, hat ein Video veröffentlicht und kann das wirklich nicht verstehen. Was? Man muss natürlich sagen, so ganz aus heiterem Himmel kommt es jetzt nicht. In letzter Zeit war es einfach so, dass Elton mit, ich glaube, 4 Sendungen mittlerweile bei RTL komplett vertreten war. Aus demselben Studio mit fast derselben Sendung mit Schlag den Besten. Dann hat er die Touchdown. Blamieren oder Kassieren. Die Touchdown hat er diese Football-Sendung hat er gemacht. Die EM-Studio-Sache wird er auch machen zur EM bei RTL. Jeden Tag um 20.15 Uhr. So, keine Ahnung, irgendwie als Sendergesicht von ProSieben finde ich es irgendwie auch einen mutigen Move, ja, auf jeden Fall, das zu machen. Es ist ein gutes Recht. Anscheinend hat er keinen Exklusivvertrag oder irgendwas, was ihn da binden würde. Aber ich glaube, was sich ProSieben wahrscheinlich gewünscht hätte, ist, dass er da einfach vielleicht mal nachfragt, ob das für ihn in Ordnung ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, es ist ein gutes Recht. Und er hat eben, weil es eben in keinem Vertrag steht, wahrscheinlich einfach nicht befürchtet, dass da irgendwelche Konsequenzen für ihn drohen. Und ich bin auch sowieso unverzichtbar wahrscheinlich auch für ProSieben. Ja, denkst du, ne? Jetzt ist er raus. Und Matthias Obdenhövel ist back. Er war ja auch schon, ne, im selben Studio bei Schlag den Raab damals noch. Und ja, bei ihm ist ja auch spannend, ne? Der hat ja auch sein RTL-Intermezzo mit hier dem Trampolin springen, das war doch hier The Big Bounce oder was, das war doch auch mit Obdenhövel. Warum ist
dieser Name? Ah, das war mit ihm.
Ich glaube schon, ne?
Auch.
Ich dachte, mit Obdenhövel und Wolf Fuß.
Ich glaube auch, dass ich dachte das irgendwie, war. Das sei auch mit Buschmann und Köppi. Nee,
das war ein anderer.
Nee, das war Top Dog. Was fast dasselbe ist.
Aber das mochte ich voll gerne.
Top Dog läuft ja immer noch.
Ach so. Also, als ich es mal geguckt habe, fand ich es mal
so. Stille.
Ja, aber ey, Elton raus bei Schlag den Star, krass, das Verhältnis zu ProSieben beschädigt, das ist schon, das ist wirklich krass.
Ja.
Weil der ist ja seit 23 Jahren, hat er selber gesagt, im Sender und durch ProSieben, durch Stefan Raab natürlich auch gefördert, ohne Ende, hat 10 verschiedene Sendungen bei ProSieben gemacht, unvergessene Elton vs. Simon und solche Geschichten.
Das war cool, das wollte er ja nicht.
Und jetzt mehr. Ist er raus.
Ja. Aber ich werde auch nie vergessen, der hat damals immer, als er so angefangen hat mit Schlag den Star, das zu moderieren und sowas, da hat er immer direkt nach der Sendung, war einfach bei Facebook, Elton ist live. Ist ja immer live gegangen. Ich weiß nicht, ob es noch am selben Tag oder am nächsten Morgen war. Und er hat sich dann der Kritik dargestellt. Hat so, dann konnten die Leute die komplette Kritik da reinhauen.
Oh mein Gott, das kann ich mich auch erinnern.
Und der hat alles beantwortet. Habe ich mir immer gefragt, warum gibt er sich das denn? Also, verstehe ich nicht.
Aber das zieht sich ja durch, weil im letzten Jahr gab es ja die große Twitch-Aktion von Papa Platte und Reese, als sie da irgendwie mal, als sie da irgendwann mal zusammen im Podcast da gesessen sind und bei sich irgendwie gesagt haben, irgendwie, yo, Elton ist auf jeden Fall der schlechteste Moderator in Deutschland.
Das hab ich auch gesehen.
Und dann hat Elton da seinen eigenen Twitch-Kanal irgendwie gehabt und dann war das alles so ganz so, so unschuldig, wie Elton das Ganze irgendwie so gemacht hat und so, ach, schauen wir uns mal an, was der Papa Platte da über mich gesagt hat. Schauen wir mal kurz rein.
So
und dann
rechtfertigen online. Das
dann schaut er sich das an und denkt so,
ach nein.
Ich weiß auch nicht, warum der Papa Platte das gesagt hat, weil ich hab dem ja eigentlich gar nichts getan und so.
Oh Gott, Maus.
Ach, Elton. Ach, der findet schon was Neues. Jetzt kommt ja der Raab,
der
macht
jetzt
sein Comeback und dann nimmt er den wieder unter seinen Flügel und gut ist.
Elton macht immer noch 1, 2 oder 3. Elton sitzt 50 Mal am Tag bei, wer weiß denn sowas.
Ja,
macht 30 RTL-Sendungen, also der wird jetzt nicht auf der Straße sitzen. So.
Ja.
Aber ich finde es nur krass, dass, also erstens mal finde ich es krass von Elton, dass er das jetzt so, ja, anscheinend wirklich ohne Rücksprache mit ProSieben. Ich dachte, das ist immer so krank abgesprochen.
Ich habe auch gedacht, krass, dass der
aber,
so ein Standing hat, dass er das machen kann. Aber,
weil
er
auf so vielen Sendern ja rumhampelt irgendwie und das ProSieben nicht gebockt hat.
Gerade so RTL, da weiß man ja, sind die sehr allergisch eigentlich drauf, so gegenseitig.
Ja.
Also.
Deswegen wundert mich auch, dass halt jetzt Raab dieses riesengroße Ding mit ProSieben und RTL plant, weil ich mir denke, okay, Elton wird da irgendwie so halb rausgeschnitten, geschmissen bei ProSieben und die sind, glaube ich, richtig mad, dass halt RTL sich diese ganzen Raab-Sachen geklärt hat. Hier das Turmspringen natürlich, iconic. Aber das wundert mich dann irgendwie dann doch schon ein bisschen.
Ja, ich finde es auch ein krasses Signal an Raab, weil ich meine, Elton war jetzt in diesem Raab-Video ja auch drin und ist immer noch natürlich ein Vertrauter von ihm.
Ja.
Und jetzt gerade in einem Umfeld, wo Raab und der Ex-Senderchef Rosemann von ProSieben gerade eben so eine Produktionsfirma gründen und man schmeißt jetzt seinen größten Kumpel Elton raus, ist schon irgendwie auch so ein Signal an Raab. Weiß nicht, ob der Boxkampf jetzt noch bei ProSieben laufen kann. So,
kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ich glaube auch nicht.
Weil ProSieben hat ja auch nur noch Schlag den Star und TV Total, aber das ist ja auch nicht mehr mit Raab, oder?
Also das ist vor allem ultra schlecht. Aber hat Raab.
Und meine Mutter liebt das. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Meine Mutter findet das so toll.
Aber ich kann mich ja noch an die Jana P. Puffy-Era erinnern.
Ja, ich hatte ich fand ja die Sendung nicht gut. Also doch, die erste fand ich sogar ganz gut damals noch, das stimmt. Aber dann war es auch schnell so, meh. Aber ja, ich hatte einen Crush auf ihn, ich gebe es zu.
Ich habe noch eine kleinere Nachricht zum Rausschmeißer hier quasi. Und zwar wird es, ich habe das gar nicht mitbekommen, in der zweiten Staffel jetzt schon eine Sache geben, die eigentlich für mich interessant klingt. Und zwar der Knochenknacker, tierisch verrenkt.
Hä? Aber
und den kennen wir alle.
Ist der nicht mal gestorben, dieser Knochenknacker?
Na, das ist ja der Pferdeknacker.
Ach, der Pferdeknacker,
das ist ja,
war das, genau.
Wie heißt er nochmal? Tomke Hansen oder so heißt er doch? Thomas Hansen irgendwie so, ne? Ja, den gab es ja jahrelang im NDR, aber jetzt gibt es einen neuen und den kennen wir alle, weil ich wette, den habt ihr auch schon mal alle bei TikTok gehabt. Diesen einen Osteopathen, der Tiere immer so einknackst.
Ja, doch, das habe ich schon gesehen.
Ja, doch, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Genau, und der, ich habe das nicht mitbekommen, der hat eine Sendung bei RTL jetzt bekommen und die lief anscheinend schon mal. Und jetzt läuft die eben weiter. Tierosteopath Murak Çolak. Ab 5. Mai um 19.05 Uhr sonntags. Also ich glaube, der Slot, den jetzt Schwiegertochter gesucht, verloren hat gerade wieder, weil die sind ja abgesetzt, mehr oder weniger.
Ja, ist halt Vera weg, ne?
Und ja, Angela ist jetzt da, muss man sagen, aber sie hat es nicht geschafft, dieses Format entscheidend mitzuprägen anscheinend. Ja, am 5. Mai 1905 läuft es und unter anderem, das wurde ja mit angepriesen, unter anderem der Hund von Sebastian Lege wird hier zumindest eingeknackst werden. Also Prominenz ist auch am Start. Okay. Und mit angekündigt wird auch, Murat behandelt in den neuen Folgen zum ersten Mal ein Mini-Shetland-Pony und einen Ziegenbock.
Oh Gott. Hilfe. Sag mal, ist das sicher, dass das gut ist für die Tiere? Ich bin mir da einfach nicht so sicher.
Ja, man kann sie nicht fragen.
Ja, eben. Ja, das ist ja das Fiese. Wahrscheinlich haben die solche Schmerzen, dass die nicht mal mehr meckern können danach. Und dann denken die, oh, denen geht's jetzt super.
Aber sie schauen immer so ganz verdöttert in die Kamera danach, muss man sagen, in den TikToks.
Aber es ist ein Sendungskonzept. Also klar, für so ein TikTok kann das ja funktionieren, aber wie soll man denn da eine Stunde füllen?
Aber der Pferdeknacker hat es ja auch gut gemacht.
Aber ich sag's dir, wie man das füllen kann, indem man den Murak Çolak auch ein bisschen menschlich macht. Immer mit dabei ist Hund Bones. Die Kameras begleiten Murak Çolak auch bei einem Männerabend.
Nein!
Beim Baden mit Bones und beim Friseur. Auch ein Junggesellenabschied von Murats nahender Hochzeit soll Teil der kommenden Episoden sein.
Hä? Oh, da bist du ja dabei bei der Hochzeit. Ja,
aber dass der Hund bei uns heißt, finde ich jetzt auch gut.
Aber es ist so ein Sendungskonzept.
Der Knochenknacker.
Schön.
Oh Gott.
Tierisch verrenkt. Muss ich mal reinschauen.
Ich glaube, Untertitel.
Ja, tierisch verrenkt.
Es könnte auch so ein Sims-Erweiterungspack sein.
Die stimmt. Das ist wirklich ein Sims-Erweiterungspack. Tierisch verrenkt.
Sims 3.
Tierisch verrenkt. Da kann man dann Knochen knacken von Tieren.
Ja.
Das könnte mal eine Idee sein für Sims.
Ja, apropos knacken, ich muss es mal auf Klo. Nee, wir müssen aufhören.
Hände waschen, bitte.
Es drückt.
Ja. Wir gehen raus, indem ich euch hinweise, dass man natürlich den beiden Grazien folgen kann unter @julesprzk natürlich oder unter @my eyes and yours. Nee.
Tiffy Tears hieß ich auch mal.
Ja,
wer sich
genau
erinnert.
Schaut einfach in die Beschreibung. Schaut in die Beschreibung, da findet ihr alle Links. Einfach mal reinklicken und reinfolgen. Nächste Woche geht's dann weiter. Davor sage ich aber Dankeschön an euch beide.
Ja, danke auch.
Nächste Woche dann weiterhin alles zum Kampf der Reality Stars. Wir bleiben natürlich auch dran bei Prominent getrennt. Und was auch immer an Stefan Raab News nächste Woche so auf uns warten. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal uns tierisch verrenken und ein paar Knochen knacken.